Aus, Schluss, vorbei. Die 30. Wonka Euro Conference ist Geschichte. 4 Tage Paris über Primärversorgung, bessere Gesundheitssysteme, vielleicht sogar klügere Medizin? Fragezeichen. Was bleibt, was nehmen wir mit? Warum sind wir überhaupt hierher gefahren? Und müssen wir uns das alles nochmal antun? Sprechen wir drüber. Und zwar in der 8. und damit vorerst letzten Reiseepisode, jedenfalls von der Wonka Europe Konferenz in Paris. Und damit herzlich willkommen beim Evidence Update. Wir das sind
Martin Scherer,
Past Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Lassalle. Nacht, Herr Scherer.
Herr Nüssler, was war denn das schon wieder ein Intro? Wieso sollten wir uns,
ein Intro, genau.
Warum, was für ein Intro war denn das schon wieder?
Das war das Intro der 8. Reiseepisode.
Ja, und warum diese komische Frage, müssen wir uns das nochmal antun?
Das nennt man Rhetorik.
Ah.
So, erste Lektion für heute Abend.
Vielen Dank.
Bitteschön. So, wir wollen vielleicht kurzer Disclaimer, was haben wir? Wir haben mehr oder weniger kurz vor Abendessen, Freitag, der 3. Juli. Wir sind aus der Kongresshalle mehr oder weniger rausgeschmissen worden und es wurde auch schon fleißig abgebaut. Wir haben noch ein bisschen was mitgenommen und wir wollen so ein bisschen ein Fazit ziehen von diesem bis dato 4-tägigen Ausflug, was wir konkret mitnehmen können, speziell im Allgemeinen. Vielleicht kann man auch die Leute so ein bisschen anfüttern, dass das vielleicht für sie auch interessant wird. Machen wir erstmal so eine Art Fazit von dem heutigen Tag. Wie geht's Ihnen jetzt?
Ja, danke, mir geht's gut. Ich bin auch gar nicht so erschöpft, wie man das eigentlich erwarten könnte nach so einem vollen Kongress, nach vielen Lectures, Diskussionen, Podcast-Aufnahmen. Ja, wir sind heute in diese Amphitheater-Örtlichkeit gegangen, Amphitheater Pleu, um die Abschlussveranstaltung zu erleben und sind dann aber noch in eine Session reingeraten zu Childhood Development, das heißt Kindesentwicklungsthemen für die hausärztliche Praxis, war ganz interessant. Wir haben dann noch einen Vortrag mitbekommen über ADHS. Wenn Sie wollen, kann ich darüber mal so ein bisschen erzählen, weil nämlich eben dieser Vortrag für mich den Widerspruch dieses Kongresses eigentlich auf den Punkt gebracht hat.
Aber jetzt, Dina Gandour aus Paris hat den Vortrag gehalten.
Gesprochen über ADHS, über Screening-Tools, hat erstmal die Definition nach DSM-5 dargelegt, sagt, das ist die häufigste und wichtigste Entwicklungsstörung und hat gleich am Anfang die Dramatik angemahnt, dass es häufig undiagnosed sei, also unterdiagnostiziert. Also sie sieht da wirklich eine Unterversorgung, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch, und sagte, es gibt viele spezifische Tools und wir bräuchten eigentlich Tools für die Hausarztpraxis, die man mal so schnell anwenden könnte, um diesem Versorgungsproblem gerecht zu werden. Und dann soll man auch relativ schnell in die Therapie reingehen. Und das bringt für mich auf den Punkt, was typisch ist eigentlich für diese Konferenz. Wir sind entweder auf der Metaebene und es geht die ganze Zeit um große Begriffe, Population, Interprofessionalität, Patientenperspektive, Climate Change, Crisis, Herausforderungen, Public Health Ziele.
Und auf einmal geht es um Grundschüler, die nicht diagnostiziert werden.
Und dann geht es plötzlich darum, dass wir Unterversorgung bei ADHS haben. Das heißt, ein Vortrag, der wirklich ein Paradebeispiel dafür sein könnte, wie man Bedarf an der hausärztlichen Charakteristik einfach mal durchdeklinieren könnte. Gibt es da wirklich einen Bedarf? Wie ist es eigentlich? Sie hat auch angemahnt, dass das ja 18 Monate dauert.
Facharzttermin, ne?
Ja, bis der erste Facharzttermin ist, ja. Da stattfindet und dass das überhaupt nicht gut wäre, dass man da diese zeitliche Verzögerung drin hat. Ja. Dazu kann ich nur sagen, es ist komplex. Ja. Ja. Wir haben die ganze Zeit auf dem Kongress, haben wir Leute über Complexity reden hören, aber in diesem Vortrag beispielsweise habe ich die Komplexität vermisst. Mhm. Das sind Kinder, die ecken dann an, zu Hause, in der Schule. Die Eltern gehen vielleicht nervlich am Stock, wissen nicht, was sie machen sollen. Da gibt's dann Ängste bei den Kindern, auch Selbstwertprobleme. Irgendwann überlegt man sich, sollte man was tun? Könnte das diagnostisch in die Richtung ADHS gehen? Eigentlich ein familienmedizinisches Problem. Und das dann auf den platten Nenner zu bringen, du musst sie früh diagnostizieren, ihnen früh ein Medikament geben und dann ist das Versorgungsproblem gelöst. Da vermisse ich eigentlich das, was die hausärztliche Versorgung von diesen ganzen Values, die hier die ganze Zeit so hoch getragen wurden, dass diese Values eben bei diesem Fall dann auch Anwendung finden. Also dieser Vortrag hätte auch von einem Spezialisten oder einer Spezialistin gehalten werden können.
Sie haben das, glaube ich, widersprüchlich genannt. Weil wir
im Vergleich zu diesen ganzen Metadiskussionen.
Weil wir an anderer Stelle auch schon gesagt haben, es ist so ein Metakongress eigentlich, eine Meta-Debatte, sehr werteorientiert, sehr haltungsgetrieben oder haltungsorientiert. Und auf einmal gerät man da in so eine Oral Communication Session rein, wo dann immer diese 7x5 Vorträge laufen, 7x5 Minuten. Und dann wird in 5 Minuten halt erzählt, wie man die ADHS-Diagnostikkette besser organisieren könnte, weil das Wartezeitenthema, das fand ich krass, 18 Monate in Frankreich, wenn ich überlege, über was für Dimensionen wir in Deutschland diskutieren, eben doch ein Riesenthema ist. Und trotzdem, was ich an dieser Session interessant fand, die war brechend voll. Also so, wir hatten doch neulich das Thema, Pädiatrie ist so oft auch bei uns im Podcast unterbelichtet. Ja. Und da sieht man den Need.
Tatsächlich, ja.
Ja. Ich fand noch spannend, das können wir vielleicht verlinken aus dieser Childhood Development Geschichte. Da sind wir gerade zum Ende des Vortrags reingeplatzt. Die haben wohl eine Studie gemacht, das war aber schon vor der Pandemie, in irgendeiner Region in Frankreich zum Thema Touch, also Smartphone, Touchscreen und so Nutzung bei Kindern.
Da haben wir praktisch nur noch die letzten paar Minuten mitbekommen.
Ich habe zumindest die Studie rausgesucht, die ist publiziert und man kann zumindest den französischen Abstract lesen. Und das Interessante, ich würde mal sagen, das ist vielleicht eine interessante Hypothese, über die jeder mal selbst nachdenken kann. Die haben eine starke Assoziation gefunden zwischen häufiger und langer Smartphone-Nutzung und Betreuung durch die Großeltern, was auf den ersten Blick kontrafaktisch oder kontraintuitiv wirkt. Aber die haben das gefunden in ihrer kleinen Studie. Ich würde sagen, wir verlinken sie mal rein und jeder kann dann damit machen, was er möchte.
Gut, die Frage ist jetzt, was macht man mit den Befunden? Da würde natürlich...
Ist schon ein paar Jahre her, ne, die Studie, muss man dazu sagen.
Jede Mutter, jeder Vater würde sagen, na klar, die sind nicht so streng wie wir. Da gibt's Medienkonsum pur.
Ja, so oder so, ja. Also muss auch vorsichtig mit sein, ne? Ja. Aber das so einfach als Arbeitshypothese fand ich das total interessant. Wir sind eigentlich dahin in Amphibleu, um uns die Abschluss-Keynote anzuhören, wobei es ja eigentlich 2 Keynotes waren. Und dann die Abschluss-Zeremonie. Und vielleicht das Wichtigste wie immer natürlich, ich habe jetzt nicht nur eine Studie genannt, sondern ich habe auch gerade ein Foto gemacht von ihren lustigen kleinen gelben Zettelchen.
Da weiß ich noch nicht, ob ich das freigebe.
Die sind ja auf dem Kopf, das kann man gar nicht lesen und ihre Schrift sowieso nicht. A wise doctor once wrote, können wir doch mal in die Shownotes machen.
Na, schauen wir mal.
Als Arbeitsnachweis.
Das sind ja auch lauter Uhrzeiten drauf. Ja, erzählen Sie mal, warum da Uhrzeiten draufstehen.
Also, im Programm steht 15 Uhr Amphibleu ist die Abschluss-Keynote. Und zwar 2, jeweils 5 Minuten. Und wir sitzen also dann dort, wir waren ja schon dort, und es war 15 Uhr, es passierte nichts. Es kamen immer mehr Menschen, es wurde immer voller. Ich glaube, was haben wir geguckt? 840 Leute passen
826.
Rein. So, und der war brechend voll, der Saal. Abschlusssitzung nach 4 Tagen. Das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen. Und auf einmal war es 15.09 Uhr.
Genau. Und dann ging es los. Und es sollte bis 15.30 Uhr gehen. Und um 16 Uhr sind wir dann raus und wollten dann doch mal einen Kaffee trinken.
Wir dachten, es geht bis 15.30 Uhr, aber es ging dann doch bis 16.30 Uhr insgesamt. Wir sind ja früher gegangen. kann man eigentlich kurz machen, diese Abschlusssession, oder?
Naja, es war ein WHO Regional Director, der im Video eingespielt wurde.
Hans-Henri Kluge aus Belgien.
Ja, der hat nochmal dieses ganze globale Begriffsbingo gebracht, sage ich mal. Also Europa, Gesellschaft, Primary Care, die größte inklusive Plattform, der Eckstein für eine qualitativ hochstehende Versorgung. Da kann man proaktiv die Populationsgesundheit verbessern und wir beeinflussen die Outcomes positiv über die gesamte Lebensspanne. Er hat nochmal die Werte verstärkt, die wir schon in unserer ersten Kongressepisode hatten. Er hat natürlich
dann... Er hat gesagt, Herr Scherer, Hausärzte seien die Hüter von Freiheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit.
Das habe ich mir auch notiert auf einem meiner gelben Zettel. Ja, genau. Ja. Ja, die Wächter von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Haben Sie Gerechtigkeit gesagt? Das war leider falsch.
Freiheit.
Gleichheit.
Ja, Equity.
Ja.
Eigentlich Egalität.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Ja, Egalität, genau. Ja.
So, ja, und danach kam noch ein WHO-Mann.
Pavlos Theodorakis aus Budapest. Senior Health Policy Advisor.
Der hat in großer Lautstärke gesprochen, also so von der... Vom Auftreten her hat er eine Ruckrede gehalten.
Ja.
Aber inhaltlich extrem abstrakt. Er hat nochmal das verstärkt, was Herr Kluge vorher gesagt hat.
Ja.
Und dass wir aber auch eine humanitäre Krise haben, dass das System fraktioniert ist, dass wir in vielen Gesellschaften nicht in der Lage sind, die mentale Gesundheit gut in den Griff zu kriegen. Also, dass es da auch große Versorgungs- und Unterversorgungsprobleme gibt. Und dann hat er etwas gesagt, was ich nicht so richtig verstanden habe. Er hat mit großer Dramatik zur Genese einer neuen Allianz aufgerufen. Und zwar, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, genau, man soll eine Allianz bilden, um die Lücke zu schließen zwischen den internationalen Health Policies, den internationalen globalen Gesundheitszielen und der Clinical Practice.
Tja.
Da hat's dann bei mir gerattert. Da hat's wirklich gerattert. Und dann erinnerte ich mich an etwas, was die WHO vor 15 Jahren ausgerufen hat. Da war ich mal in so einem WHO-Workshop und das Ziel war 25 by 25. Da hatte die WHO tatsächlich vor, die kardiovaskuläre Mortalität im Jahr 25 dann vom Jahr 2010 ausgesehen,
um 25%
zu reduzieren. Wahrscheinlich meinte er das.
Mhm.
Und deshalb hat er dann auch...
Die NCDs hat er betont, ne?
In seinem Finale sozusagen, auch dezibelartig war das dann auch das Finale, sage ich mal.
Das war laut.
Ja. Hat also volles Rohr in diese Mikrofone da gerufen. Und erstens also Prävention von NCD, Non-Communicable Diseases, also
nicht übertragbare
Erkrankungen. Ja. Wo wenn Sie mich mit Ihrem Zigarettenrauch anpusten, dann ist das...
Das ist eine übertragbare Erkrankung.
Naja. Und das erinnert uns natürlich dann wieder an die Überfrachtung der Medizin.
Mhm.
Das kann die Medizin nicht alleine.
Was sie alles tun soll, ne?
Was die Medizin alles tun soll, das kann sie nicht alleine. Das kann die können die Hausärztinnen und Hausärzte nicht allein. Das sind Public Health Policies,
ja.
Und dann kam die Workforce zweimal vor. In seinen 15, einmal Workforce for Future, einmal die Workforce aktuell, also die Arbeitskräfte. Er hat dann auch die Interprofessionalität nochmal ganz hoch gehalten und gesagt, das sind ganze Teams.
Man muss ja vielleicht dazu sagen, diese beiden Leute, die Sie zitieren jetzt am Ende, Pavlos Theodorakis, die haben natürlich Interessen und damit auch Interessenkonflikte. Wir wissen, dass die WHO mit meinen schönen Worten am Arsch ist, weil die USA hingeworfen haben und damit ein wichtiger Geldgeber verloren gegangen ist. Und die WHO natürlich auch sich Gedanken machen muss, dass sie ihre Rechtfertigung weiter behält. Und so erlebe ich das manchmal, wenn WHO-Menschen reden.
Vielleicht diese lautstarke Ruckrede deshalb?
So ist es. So, also das war für mich eine Sache, die kann ich verstehen, die kann okay. ich nachvollziehen. Es liegt unterstellt und ich meine, dass sie ein Interesse haben, dass sie weiter existieren, ist ja berechtigt. Also ne, man, muss man jetzt nicht wirklich doof finden, außer man ist Zuckerindustrie oder was weiß ich. Das muss man, glaube ich, einfach nur wissen. Mal, wenn ich das persönlich sagen darf, ich fand die beiden Reden ziemlich schwach. Ah. Nicht inhaltlich, sondern von der Art, wie eine Rede vorgetragen wird. Und eine Rede lebt ja nicht vom Inhalt ausschließlich, sondern auch von der Tonalität, von der Schwingung, von der Emotion. Und ich habe mir gedacht, Leute, ihr macht hier so einen Saal voll. Und das waren mindestens 800 Leute, mindestens, wenn ich eher
das
mehr.
Das waren mehr.
Und die Leute haben einfach einen geilen Kongress hinter sich und jetzt kommt ihr mit sowas um die Ecke, ihr downt die doch gerade alle. Mhm. Also jetzt mal bös gesprochen, ich will sie übertreiben. Das finde ich ein bisschen schade und da kann ich nur sagen, liebe Leute, an alle Kongresskomitees dieser Welt, überlegt euch genau, wer am Ende nochmal das Wort erheben sollte. Ist jetzt so einfach meins, wo ich sage, das hat mir jetzt nichts gebracht, was ich innerlich dabei noch spannend fand bei diesen WHO Menschen, bei Kluge und bei Theodorakis, dass sie beide so stark auch betont haben, der Kluge sagte, the future is team-based care. It's not solo practice, it's teamwork. So, und der Theodorakis sagte, fraternity means to dismantle the silos between professions. Also Brüderlichkeit hat er quasi so interpretiert, dass unter den Gesundheitsberufen die Mauern eingerissen werden sollen. Wenn man jetzt diese 4 Tage mal abbindet, was kann man denn mitnehmen?
Ja, es tut im Kontrast zu Deutschland ein wenig weh, wie man sieht, dass die allgemeinmedizinische Forschung auf der ganzen Welt im Aufbruch ist, dass die Gesundheitssysteme einen progressiven Geist haben. Das haben wir beim Thema Telemedizin gesehen, aber auch bei vielen anderen Herausforderungen, die positiv geframed und proaktiv angegangen werden. Und wenn man dann sowas erlebt wie gestern in der deutschen Politik, dann versteht man einfach die Welt nicht mehr. Denn es werden hier kleine Mosaiksteinchen bei, um ein Bild der Versorgung zusammenzusetzen für ihre Region, für ihr Land. Und auf so einem Kongress werden die einzelnen Bilder nebeneinander gehalten, verglichen. Da lernt man voneinander und es entsteht so ein globales Bild. Und das Logo der Wonka ist eine runde Kugel. Es gab ja auch Ehrungen heute, das waren runde Wonka-Kugeln, die kann man für Petanque nehmen. Das ist eine Bullart, ja, mit dem Wonka-Logo drauf. Das heißt, Versorgungsforschung oder Forschung, wir machen nicht nur Versorgungsforschung, aber die Art von Forschung, die wir machen, die zielt darauf ab, Mechanismen zu verstehen, was Versorgung mit Menschen macht, was wie wirkt, wo die Defizite der Versorgung liegen, welche Pfade verbessert werden müssen und das auf der Ebene des Systems, auf der Ebene der Einrichtung. Und auf der Mikroebene in der Arzt-Patienten-Konsultation. Also mit anderen Worten, es ist ein progressiver Geist, es ist eine Aufbruchsstimmung. Das sind viele positive Role Models. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das deutsche Gesundheitssystem, in dem so unglaublich viel Geld steckt, dass das einfach auch mal als Role Model dienen könnte bei so einem Kongress, dass wir in irgendeiner Frage der Gesundheitsversorgung sagen können, da können jetzt mal die anderen Länder von uns lernen.
Bei der Tagung, das ist schon eher auch eine französische Tagung gewesen, meine ich, werde für diese Shownotes dieser Episode nochmal das Programm analysieren, die einzelnen Abstracts und die Speaker und die Länder, woher sie kommen. Und werde mal so eine Statistik machen, dass man mal sieht, wie viele Menschen aus welchem Land haben gesprochen. Da wird natürlich Frankreich super dominieren. Ich würde mal schätzen, auf 2 ist dann UK und dann die Niederlande. So, das weiß ich nicht, es ist nur so ein Gefühl, das ich jetzt habe. Sie nicken jedenfalls, scheint nicht ganz abwegig zu sein, auch je nach, weil die Systeme halt sehr stark da ausgeprägt sind. Und ich würde auch die Hypothese aufstellen, dass Deutschland ziemlich weit am Ende landet. Man hatte relativ wenig mitbekommen. Immerhin war eine Mitarbeiterin von Ihnen aus dem Institut eine Nominierte bei einem Paperpreis. Das kann man ja immerhin sagen.
Unsere ganze Arbeitsgruppe, ja, ja, genau.
Es ging um hausärztlich geführte Akutpraxis versus Notaufnahme und die Patient Satisfaction, glaube ich.
Erstautorin, ne? Dr. Katharina Schmalstieg war.
Ich glaube, das Paper haben wir sogar schon mal besprochen.
Es wurde dann ein anderes ausgewählt, aber es war an Platz 4 der nominierten Papers.
Ja. Und das andere war Shared Decision Making Approach, glaube ich. Ne?
Ja.
Also das fällt einem hier auf, wie irrelevant Deutschland ist. So fühlt es sich an, um es mal ganz spitz auszudrücken. Das deutsche Gesundheitssystem spielt hier faktisch keine Rolle bei dem Kongress.
Ja.
Weil es für Primärversorgung alles andere als ein gutes Beispiel offensichtlich ist.
Naja, und weil es doch relativ wenige deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt. Ich glaube, man braucht gar nicht mal 2 Hände dafür, um die deutschen Teilnehmer alle aufzuzählen und Teilnehmerinnen.
Ja.
Und so ein Kongress ist natürlich immer so gut wie die Einreichungen. Und die Einreichungen setzen...
Also Teilnehmer meint Speaker, ne?
Bitte?
Speaker.
Die eingereichten Abstracts.
Genau.
Ja.
Ja.
Und deshalb, wenn Sie dann nochmal die Leerstellen deutlicher analysieren in den Shownotes, dann muss man natürlich dazu sagen, dass einer Kongressplanung nie ein klares Curriculum zugrunde liegt. Es gibt ein Leitmotto, es gibt Themenbereiche. Zu diesen Themenbereichen kann man Abstracts einreichen, dann nochmal zu freien Themen. Naja, und dann nimmt man eben das, was da eingereicht wurde.
Ja.
Und dann wird man nie alle relevanten Themen da drin haben. Also unterm Strich war es schon ein toller Kongress, ein toller Spirit, diesen positiven Geist zu sehen, das hat Spaß gemacht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das erlebe ich bei den deutschen Kongressen auch, diesen positiven Spirit, diese Aufbruchsstimmung, diese Energie. Das sind die jungen Leute, die das auch reinbringen. Hier sind sie natürlich die EYFDM, die European Young Family Doctors. Und ansonsten habe ich wenig Klagen gehört und wenig negatives Framing. Und das kann man vielleicht auch nochmal mitnehmen. Positiv, konstruktiv, proaktiv nach vorne gucken, schauen, was man verbessern kann. Und nochmal, es tut mir sehr leid, aber davon bin ich stimmungsmäßig natürlich jetzt geprägt. Die Abschaffung der Tele-AU ist ein Rückschritt. Und das war das, was gestern so plötzlich da reinfuhr. Aber das soll nicht der letzte Gedanke sein. Der letzte Gedanke ist der, Herr Nössler. Ich danke Ihnen für eine tolle Zusammenarbeit auf dem Kongress. Unsere Zusammenarbeit endet nicht, aber es endet die Berichtsserie. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten was mitnehmen. Es war für mich nochmal eine völlig neue Erfahrung, einen Kongress zu erleben. Wenn man so intensiv davon berichtet, dann muss man sehr viel besser aufpassen, die Gedanken strukturieren. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, auch bei Ihnen bleibt was Positives hängen.
Der letzte Gedanke ist natürlich die Frage des Honka-Cliffhangers. Nämlich die Frage der Anmoderation, ob man da nochmal hinfahren sollte. Vom 9. bis 12. Juni 27 ist der 31. Wonka Europe dann in Ljubljana, in Slowenien. Oh, schöne Stadt. Im selben Jahr, nächstes Jahr, Anfang November, gibt es dann die Wonka World Conference in Cape Town, in Kapstadt. Wenn man es vielleicht so versucht, wer sollte da hinfahren? Mit welchen Interessen? Wie könnte man so einen Kongress jemanden schmackhaft machen? Oder vielleicht auch anders gesagt, wem sollte man eher davon abraten?
Naja, ich sag mal so. Also eine Fortbildungsveranstaltung ist es nicht. Wenn ich hausärztlich praktische Inhalte möchte, wenn ich Fortbildungsinhalte suche, die ich dann auch am nächsten Montag in der Praxis umsetzen kann, dann ist der Wonka-Kongress dafür nicht der richtige Ort.
Schon gar nicht, wenn ich nationale Leitlinien habe.
Wenn ich aber wissenschaftlich interessiert bin, wenn ich mich dafür interessiere, wie Allgemeinmedizin in anderen Ländern funktioniert, dann schon eher. Und für Versorgungsforscher oder für Forscherinnen in der Allgemeinmedizin allemal. Allemal. Also, denn das, was die Allgemeinmedizin weltweit verbindet, diese Werte, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, die bilden natürlich auch den Common Ground und die Herausforderungen und Werte, die sind ja in allen Ländern vorhanden. Und die Versorgungsprobleme sind auch sehr ähnlich, aber die Systeme sind unterschiedlich. Und es lohnt sich einfach der Blick über den Tellerrand. Und deshalb ist eine solche Veranstaltung absolut inspirierend.
Ja, ich würde noch sagen, wer sich für andere Gesundheitssysteme interessiert und der Meinung ist, man kann da für sich eine Inspiration raus mitnehmen. Das haben Sie gesagt, das kann man noch ergänzen, ich möchte vielleicht junge Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Das Jungen kann man auch mal in Klammern setzen. Ich möchte einfach Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, die ich noch nicht kenne. Mal aus meiner Bubble, Tellerrand und so, ne? Raus, geht super, kann man ja alle kennenlernen. Zweitens, wenn man einfach mal auch an sein Englisch, Französisch, was auch immer, Afrikaans-Skills ein bisschen arbeiten will, ist das auch nicht verkehrt. Und wenn man idealerweise einfach mal 3 Tage auch rauskommen will, kann man ja dann vielleicht auch mit einem Wochenende verbinden oder Cape Town auch mit einer Woche Urlaub.
Soll es aber nicht so klingen, als würde Wonka nicht versuchen, die Brücke zu den praktisch Tätigen zu schlagen. Denken Sie an den 5-Star-Doctors-Award.
Mhm. Genau, der beste Doktor Europas, kommt aus Großbritannien, haben wir gelernt.
Genau. Wie das Verfahren aussieht, das kennen nur die Beteiligten.
Ich glaube, die nehmen Würfel.
Aber es wird auch immer ein praktisch tätiger Hausarzt oder Hausärztin ausgezeichnet.
Genau, Doctor of the Year.
Ja.
So, passt. Gut, ich bedanke mich für Paris. War ein witziger Ausflug. Das Wetter hat mitgespielt. Wir mussten nicht 40 Grad brüten. Gott sei Dank war es irgendwie so Mitte, Ende 20 Grad. Das war ganz okay. Und ja, ich freue mich dann auf Ljubljana und Cape Town.
Ach, schauen wir mal. Guten Heimweg und danke Ihnen, Herr Nüssler.
Danke, Herr Scherer.
Tschüss.